Kinder brauchen keine gewaltfreien Worte, sondern erwachsene Eltern. Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Markus und wie du weißt, versuche ich dir hier das Rosenberg-Modell möglichst lebensnah und pragmatisch zu präsentieren. Ich habe das ganze Modell vor 25 Jahren kennengelernt, finde es immer noch eine fantastische Idee, eine große Vision und immer noch das beste Modell der Selbstreflexion, das ich gefunden habe, um mehr Empathie zu entwickeln, klarer zu werden, eben auch erwachsener zu werden. Und darum geht es heute, denn ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video gemacht zum Thema Lasst Kinder mit gewaltfreier Kommunikation bitte in Ruhe, wo ich versucht habe darzustellen, dass das Modell überhaupt nicht dafür gedacht ist, an Kindern angewendet zu werden sozusagen. Und da gab es viel positive Rückmeldungen und ein paar kritische Fragen, die ich gut finde, weil das zeigt mir dann nochmal, wo ich nicht klar war, das vielleicht nochmal versuchen sollte zu erklären. Und das ist eben der Anlass für das heutige Video. Es wurden mir auch Vorschläge gemacht zu den Videos von anderen Kanälen, die sich jetzt speziell nochmal mit Thema gewaltfreier Kommunikation für Kinder beschäftigen. Die kenne ich natürlich, die meisten, weil ich auch immer wieder mal rumgucke, was es so gibt. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier auf bestimmte Videos konkret einzugehen, geschweige denn gar zu zitieren. Denn ich unterstelle da niemanden, dass er irgendwie natürlich gar nicht Kindern schaden will. Jeder möchte da sicher das Beste und denkt, dass diese Art der Anwendung des Rosenberg-Modells für Kinder gut ist, was ich nicht glaube. Aber das ist nicht deren Intention. Ich kann da sehen, dass das vielleicht das Verständnis anders ist, nicht da ist, so wie es wir versuchen zu verbreiten. Aber genau deswegen mache ich ja hier dieses Video. Ich will dir nur ein Beispiel geben, auf was ich mich beziehe. Ich werde da, wie gesagt, nicht die Quelle groß nennen, weil es da auch sehr viel verschieden, also die unterschiedlichsten gibt. Das ist jetzt auch gar nicht wichtig, von wem das ist. Mir geht es um das Prinzip, um das Muster, was dahinter steckt. Und das Muster, woran du erkennst, wenn gewaltfreie Kommunikation als rhetorisches Sprachmodell verwendet wird, ist immer das Thema Übersetzen. Übersetzen ist damit gemeint, dass dann gesagt wird, ja, wir müssen ja unsere Bewertungen in gewaltfreie Sprache übersetzen. Und das ist schon mal der große Fehlgedanke, der dahinter steckt, dass es so wie eine gewaltfreie Sprache gibt. Das war auch nicht Marshalls Ansatz. Marshalls Ansatz, wenn er den Begriff Übersetzen verwendet hat, hat er versucht darzustellen, welches Ergebnis aus einem tiefen inneren Prozess kommt, wenn ich meine eigenen Bewertungen wirklich verstehe, wo sie herkommen und für die dahinterliegenden Gefühle und Bedürfnisse wirklich Verantwortung übernehme, weil ich sie verstanden, integriert und transformiert habe. Und diese Transformationsprozess ist das eigentliche Ziel der gewaltfreien Kommunikation, der natürlich nie beendet ist und der zu einer hoffentlich immer offeneren, empathischeren und erwachsenen Haltung führt. Dass Marshall auch mit seinen, da wer das kennt, mit seinen Puppen versucht hat darzustellen, mit Wolf und Giraffe, liegt daran, dass er natürlich versucht hat, möglichst kurzer Zeit ein großes Publikum anzusprechen. Und da war das die ideale pädagogische Methode. Marshall war aber immer sehr klar in allen seinen Seminaren, gerade dann in den längeren, fortgeschrittenen Seminaren, hat er das immer betont, dass es keine gewaltfreie Sprache gibt. Er hat dann sogar noch mal eine eigene pädagogische Maßnahme erfunden, um das noch deutlicher zu machen, weil das viele nicht hören wollten. Die dachten, na, es gibt's doch hier die Giraffensprache, die gewaltfreie Sprache. Und dann hat er noch ein drittes Modelltier erfunden, die sogenannte Straßengiraffe, Street Giraffe nannte er das damals, um den Teilnehmern klarzumachen, nein, es gibt keine per se gewaltfreie Sprache. Es gibt eben eine Haltung und Street Giraffe hieß eben, das hat er dann immer wieder gesagt, ja, du brauchst eine innere gewaltfreie Bewusstseinsebene, aus der heraus du ganz normal reden kannst. Und dieses normale Reden und dieser normale Kontakt mit Menschen ist natürlich ein ganz anderer, wenn du deine inneren Themen bearbeitet hast, die die Ursache für die Abwertungen sind, die Schubladen, die wir haben, die natürlich zu Gewalt führen können. Das ist sicher, das war das Ziel, dass wir das verändern. Aber das lässt sich eben nicht durch oberflächliches Herumdoktern an irgendwelchen Begriffen erreichen. Und dieses oberflächliche Herumdoktern wird leider auf vielen Kanälen eben gerade im Umgang mit Kindern verbreitet. Und da finde ich es nochmal besonders kritisch. Warum finde ich es kritisch? Du hast vielleicht selbst schon Erfahrung gemacht, wenn du GfK-Seminar besucht hast und oder dein Partner, Partnerin, und dann kommen die zurück und dann denken die, jetzt müssen sie in diesen vier Schritte-Konstrukt sprechen, also die Bewertung äußern. Also jetzt habe ich wahrgenommen bei dir, dass du deinen Socken nicht auf die Waschmaschine gelegt hast und jetzt bin ich irritiert, weil ich doch Unterstützung brauche und bitte dich, den Socken jetzt zu nehmen und da reinzupacken. So, das ist so diese Vier-Schritte-Sprache, die von vielen Trainern vermittelt wird. Wenn du darauf irritiert oder genervt reagierst, dann zeigt das, dass du noch ein gesundes Gefühl hast, was eine authentische Sprache ist. Und darauf reagieren die meisten Menschen irritiert und genervt. Und das ist völlig sinnvoll und richtig, weil wir spüren, dass das, wo die Person innerlich eigentlich ist und das, was sie sagt, nicht zusammenpassen. Sie wird also unauthentisch. So, Erwachsene können sich jetzt dagegen wehren. Ja, die können sagen, du, jetzt red mal normal, das ist okay, du bist genervt, okay, lass uns reden. Kinder können das nicht bis zum gewissen Alter. So, was bei Kindern passiert, ist, dass sie unauthentische Erwachsene erleben. Und sie passen sich daran an und sie lernen wahrscheinlich auch ein Stück weit selber unauthentisch zu werden. Das ist nicht gesund. Und das kann natürlich noch stärker werden bis hin zu manipulativ, denn dieses Unauthentische heißt ja, ich versuche dich durch nettere klingenden Worte im Grunde doch nur dahin zu bringen, dass du tust, was ich möchte. Und das ist eben die eigentliche gewaltvolle sozusagen Haltung dahinter. Gewalt ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber damit ist gemeint, wenn wir jemand anderen dazu bringen, etwas zu tun, im Grunde gegen seine Bedürfnisse, und wir nutzen dessen Unwissen aus, dann ist das eine Art von Zwang und Gewalt. Und das tun wir natürlich mit Kindern in dem Moment. Und wenn sie es irgendwann merken, werden sie hoffentlich umso härter dagegen rebellieren. Also das ist für mich der Hauptgrund, warum dieses rhetorische Sprachmodell wirklich nicht in die Erziehung gehört. Es schadet Kindern. Das ist auch der Grund, warum ich da das sehr klar immer wieder sage, natürlich auch teilweise Gegenwind bekomme. Ich bin gern bereit, das zu diskutieren, deswegen mache ich ja diese Videos. Aber ich möchte schon, dass dann das Modell der gewaltfreien Kommunikation auch richtig verstanden wird. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel mit diesen vielen Trainern zurückkomme, sehe ich halt, dass auch dort dann sozusagen nicht mal die Technik richtig angewendet wird. Da kann ich dir jetzt nur ein kurzes Beispiel geben. Ich will jetzt hier, wie gesagt, nicht auf den anderen rumreiten. Ich will dir nur eben nochmal deutlich machen, wo das Problem liegt. Das Problem liegt eben daran, dass viele das Modell relativ oberflächlich lernen. Es ist ja auch sehr simpel. Und weil es so simpel ist, wird es auch sehr schnell missverstanden. Typisches Beispiel, ich habe hier eine Trainerin gefunden, die hat dann so ein klassisches Thema Zähneputzen, Stress beim Zähneputzen mit Kindern genommen und hat dann, ich lese dir das kurz vor, sozusagen die Idee, ich habe ja jetzt als Eltern, wenn ich gerade Stress habe hier mit meinem Kind beim Zähneputzen, dann habe ich ja eine Bewertung und das sagt sie auch, das ist okay. Das ist ja noch soweit sozusagen in Übereinstimmung mit dem Modell. Aber was sie dann macht, ist eben, dass sie versucht, diese Bewertungen, ja, die im Gespräch da sind, natürlich, wenn wir genervt sind, dann übersetzt sie das in das, was sie als gewaltfreie Sprache versteht. Ich lese dir das mal kurz vor. Also wenn ich da als Eltern zum Beispiel den Gedanken habe, mein Kind, ich bin genervt vom Kind und denke oder sage sogar, da werden dir die Zähne ausfallen, wenn du nicht putzt. So, was macht jetzt diese Trainerin? Sie sagt, ja, das muss ich jetzt übersetzen in gewaltfreie Worte. Und die dann auch quasi Bedürfnisse enthalten. Und was macht sie daraus? Sie macht also aus dieser Bewertung den Satz, ich möchte, dass du gesund bleibst, damit du spielen und Spaß haben kannst. So, jetzt stell dir vor, du sagst dem Kind in der gleichen genervten Haltung, und das ist ja in dem Fall dann so, statt dir werden die Zähne ausfallen, ich möchte, dass du gesund bleibst, damit du spielen und Spaß haben kannst. Glaubst du im Ernst, dass das beim Kind irgendwie besser ankommt? Kinder spüren natürlich, wo du innerlich wirklich bist. Und wenn du mit dem Kind genervt bist, dann ist es fast egal, welche Worte du verwendest. Ich halte es, wie gesagt, wesentlich gesünder, wenn das Kind wahrnimmt, dass du authentisch reagierst, statt einen Satz zu sagen, der irgendwie vermittelt, ja, ich bin ja jetzt entspannt und habe dein Bestes im Blick. Innerlich bist du aber als Eltern ganz woanders. So, das ist das eine Problem. Das andere Problem an dieser Übersetzung ist, dass entgegen dem, was die Trainerin hier beschreibt, dass da ein genanntes Bedürfnis in diesem Satz sei, ist in diesem Satz, ich möchte, dass du gesund bleibst, damit du spielen kannst und Spaß haben kannst, ist alles aber kein Bedürfnis des Elternteils. Ich möchte, dass du gesund bleibst, ist ein Wunsch, es ist vielleicht sogar ein Vorwurf, es ist aber kein Bedürfnis des Elternteils. Bedürfnis des Elternteils müsste man herausfinden. Was erfüllt es denn im Elternteil, wenn ich etwas tue, dass das Kind gesund bleibt? Da sind Bedürfnisse dahinter, natürlich. Nur diese in dem Satz nicht gesagt. Und daran erkenne ich eben, dass manche Trainer einfach wirklich kein fundiertes Verständnis von Bedürfnissen haben. Bedürfnisse sind definiert in der GfK als die innere Übersetzung von Gefühlen, deren Ursache und Quelle nur noch in uns liegt. Und wenn ich also im Draußen bin, also denke, das Kind muss jetzt sich so verhalten, damit es gesund bleibt, dann soll das in mir ein Bedürfnis erfüllen als Eltern. Ja, sonst würde ich es nicht sagen. Aber welches? Das ist hier weder klar noch benannt. Kannst du dir selber überlegen, was haben wir denn als Eltern für Bedürfnisse? Also ein wichtiges ist natürlich, dass wir beitragen wollen, weil wir uns dann als gute Eltern sehen. Beitragen zum Leben anderer, dass es anderen gut geht, ja, das ist ein menschliches Bedürfnis, weil wir kooperative soziale Wesen sind. Ein anderes in dem Beispiel wahrscheinlich berührtes Bedürfnis ist der Selbstwert der Eltern, dass sie nur dann sich als gute Eltern sehen, also sich positiv bewerten, wenn sie all das tun, was man eben tut als Eltern, damit Kinder gut aufwachsen. Also Selbstwert und Beitragen, vielleicht auch noch Beziehungen, die Verbindung zum Kind gut erleben, stimmig erleben. Das könnten Bedürfnisse der Eltern sein, die in dem Moment mit diesem Thema, du sollst jetzt Zähne putzen, verbunden sind. So, du merkst schon, diese Reflexion über Bedürfnisse ist komplex, die dauert. Die kann man eben nicht mal eben, wenn das Kind hier schreiend die Zahnbürste nicht haben will, macht man diese Reflexion nicht. Und deswegen ist GfK dafür auch nicht gemacht. Das Rosenberg-Modell ist dafür gemacht, dass du dir vorher oder nachher in Ruhe überlegst, ja, wo ist denn der Stress für mich bei dem Thema Zähneputzen? Wo ist denn der Stress und wo kommt der wirklich her? Und da liegt dann die gewaltfreie Intention, indem du verstehst, wo der Stress bei dir als Elternteil wirklich herkommt. Und dafür Verantwortung übernimmst und das dir auch erstmal bewusst machst, dann nimmst du dein Kind aus dieser Geschichte raus. Denn dein Kind ist in dem Moment mit dem Stress, mit dem Zähneputzen der Auslöser für deinen ganzen Stress, für deine unangenehmen Gefühle als Eltern, aber nicht die Ursache. Die Ursache liegt in dir selber und hat vermutlich Gründe in langen, langen Jahren früher, in denen du selber als Kind Stresssituation zum Thema, ich muss tun, was meine Eltern sagen, ich bin abhängig, was meine Eltern mit mir machen, ich brauche was auf Bedürfnisebene und vielleicht können sie es mir nicht geben. So, da hast du Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen werden emotional reaktiviert, wenn du selber Kinder hast. Und natürlich kann es auch teils aktuelle Themen geben, vielleicht bist du einfach erschöpft. Vielleicht hast du einen Job, der dich auslaugt, wo du keinen Sinn drin siehst, zu wenig Unterstützung zu Hause, bist alleinerziehend und dann, wenn es abends um 8 Uhr ins Zähneputzen geht, bist du einfach müde. Auch da wäre es hilfreich, wenn du dafür die volle Verantwortung übernimmst. Das Kind kann nichts dafür, dass es abends 8 Uhr ist und du müde bist. Das heißt, als Elternteil musst du dann gucken, kann ich einen anderen Rhythmus reinbringen in das Zähneputzen? Kann ich das irgendwie einfacher machen für mich als und mein Kind und. Aber nimm dein Kind aus dieser emotionalen Gleichung. Das ist die Arbeit, die mit dem Rosenberg-Modell passieren kann. Und das nenne ich erwachsene Eltern. Das Rosenberg-Modell hilft dir, in diesen Themen erwachsener zu werden. Und das braucht dein Kind. Dein Kind braucht dich als ruhig und empathisch, aber auch klar und authentisch. Und wenn du mal genervt und frustriert und was auch immer bist, dann ist es fürs Kind gesünder, wenn es dich auch mal so erlebt, auch erlebt, dass du trotzdem in der Selbstverantwortung bleiben kannst, aber ein emotionaler Mensch bist. Das ist sehr viel gesünder für das Kind, als wenn du unauthentisch dir irgendwas versuchst einzureden und das Kind genau spürt, hier läuft doch was ganz Komisches. So, das ist für mich also der Hauptgrund, warum das Rosenberg-Modell nichts in der Erziehung in dem Sinne zu tun hat, dass du es mit Kindern machst. GFK, gewaltfreie Kommunikation, macht man nicht mit Kindern oder irgendjemand anderem, machst du auch nicht mit deinem Partner. Gewaltfreie Kommunikation machst du, also praktizierst du mit dir selber und an deiner eigenen Haltung zu arbeiten, und das heißt konkret an den blinden Flecken zu arbeiten, wo du auf andere projizierst, dass sie schuld daran sind, dass es dir schlecht geht. Also da, wo du es nicht schaffst, in die Eigenverantwortung zu kommen. Wenn du das praktizierst und das mit deinen Kindern lebst, nicht an deinen Kindern ausarbeitest, dann kann natürlich viel Positives passieren, und das ist das Ziel. Ja, das natürlich ist das Ziel, dass wir unsere Kinder eine gute, gesunde Führung geben, ihnen viel Liebe, viel Empathie, viel Halt mitgeben. Das ist möglich mit dem Modell, aber nicht, indem du es als rhetorisches, oberflächliches Sprachmodell verstehst. So viel also nochmal dazu. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Schreib mir gerne auch Fragen und gucke, wo ich die beantworten kann. Wenn du tiefer einsteigen möchtest in die Methode, schau doch gerne auf unsere Homepage www.knotenlösen.com. Da kannst du das gratis Einführungsmodul besuchen für die Grundlagen. Kriegst du alle Grundlagen gratis, ohne irgendwelche Kosten. Du kannst da lernen. Ich habe viele, viele Blogartikel und Videos. Und wenn du vertieft lernen möchtest, haben wir viele Ausbildungen in dem Bereich, um das Modell wirklich fundiert als Persönlichkeitsmodell zu lernen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ich danke dir und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, Ade.